meine Lieben. Und worauf stehst du so über Sehnsucht und mehr? Wir haben dieses Thema gewählt, weil wir die letzten 17 Einheiten bei Believe and Pray, also im Grunde fast ein ganzes Jahr lang, weil wir 14-tägig unterwegs sind und dazwischen Ferien waren, über unser Credo gesprochen haben, unser Glaubensbekenntnis uns neu vergegenwärtigt haben, um zu verstehen, worum es da geht. Und ich möchte heute mit euch eine Art Zusammenfassung sprechen und diejenigen, die möchten, einladen, am Ende gewissermaßen ihr Amen dazu zu sagen. So wie wir es zumindest im katholischen Gottesdienst an jedem Sonntagsgottesdienst machen. Ich habe zwei Teile. Worauf stehst du so? Ist im Deutschen doppeldeutig. Und ich möchte mit euch über die Frage nachdenken zuerst, was ist der Grund eigentlich, auf dem wir stehen, alle miteinander? Ich habe hier ein Bild. Wir haben an diesem Wochenende vom Team her eine schöne Übung gemacht, wo wir, jeder von uns, eine Art Lebensfaden gelegt hat und einen Glaubensfaden darüber oder darunter gelegt und dann mit ein paar Symbolen verdeutlicht, wie unser Leben so gelaufen ist. Und warum ich das Bild einblende, das Interessante ist, wenn es im Leben so eine Delle gibt, wo es nach unten geht, dann hat es zwar oft äußere Gründe, aber wir empfinden auch innerlich, dass uns irgendwie der Boden wegbricht, dass uns irgendwie innerlich irgendwie der Halt weggeht, dass wir nicht mehr so getragen sind. Und die Frage war, was löst eigentlich eine Krise im Leben aus? Was führt dazu, dass uns der innere Boden wegbricht, dass wir das Gefühl haben, in meinem Leben geht's bergab? Einige Dinge, die häufig genannt worden sind: Zerbruch von Freundschaft, verlassen werden, Untreue, Todesfall von einem nahen Bekannten, Verwandten, von einer lieben Person, führt oft dazu, dass man den Eindruck hat, mir zieht's den Boden unter den Füßen weg, ich bin nicht mehr wirklich zu Hause. Dann natürlich solche Dinge wie, ich bin nicht dabei, ich bin ausgegrenzt oder ich werde bloßgestellt von anderen oder ich werde gemobbt oder missachtet oder ich habe irgendwas ausgefressen oder Schuld auf mich geladen und spüre irgendwie, ich bin innerlich nicht mehr getragen, innerlich nicht mehr daheim. Natürlich auch Angst, Ängste, die uns umtreiben oder auch Krankheiten, die uns plagen. Abhängigkeiten oder auch zerbrochene Abhängigkeiten. Könnte man wahrscheinlich noch viele dazu nehmen, viele Dinge, aber einer der Hauptpunkte ist immer irgendwie, dass Beziehungen kaputt gehen oder beeinträchtigt werden oder ich keine Beziehungen habe, die mich tragen. Worauf stehe ich also im Leben? Nicht nur im Sinn von, das macht mir Spaß, sondern was gibt mir im Leben und jedem von uns Sicherheit? Natürlich die Erfahrung, dass da jemand ist oder mehrere sind, die mich anerkennen, die mit mir in einer Weise leben und sagen, es ist gut, dass du da bist. Und zwar einfach mal so, es ist gut, dass du da bist. Anerkannt sein, stabile Beziehungen, natürlich. Wahrscheinlich ist es mit das Wichtigste in unserem Leben, dass wir einigermaßen in verlässlichen Beziehungen leben, dass wir sowas wie Liebe und Geliebtsein erfahren, dass wir Sinnerfahrungen machen. Etwas, was mir wirklich wichtig im Leben ist, für das kann ich mich einsetzen, für das kann ich da sein und ich darf irgendwas machen in meinem Leben, was Sinn macht. Natürlich Freude, das hängt mit der Sinnerfahrung zusammen. Vielleicht auch Erfolg, Anerkennung durch das, was die Gesellschaft erfolgreich heißt. Materielle Sicherheit, Macht, Einfluss. Wir spüren schon, die Dinge, die da Sicherheit geben, Grund geben, die haben nicht alle die gleiche Qualität. Ja? Wir merken ja, dass manche Menschen Reichtum, Anerkennung, alles haben und trotzdem vielleicht in ihrem Inneren spüren, dass sie bodenlos sind, grundlos sind. Ich möchte mit euch mal eine Grafik so ein bisschen durchgehen über die Frage, was macht eigentlich Sinn, wirklichen Sinn im Leben? Bei manchen, ich habe es schon mal vor einiger Zeit so ähnlich dargestellt, das heißt, manchem wird es kennen. Ich habe hier mal so eine Art Trichter, stellt euch das mal vor wie ein Leben und ich mache das Beispiel deutlich am Bild eines zunächst mal Kind, eines jungen Mannes. Ich rede aus einer männlichen Perspektive, weil ich mich selber besser mit der identifizieren kann. Und ist so. Ich hoffe trotzdem auch ein Frauenversteher zu sein, aber Jungs verstehe ich oft besser. Also, ich gehen wir mal aus von einem Kind. Ich erinnere, da kommt mir immer sofort mein kleiner Neffe in den Sinn. Der, weiß ich noch, wie er 7 Jahre alt war. Ich bin mal bei meiner Schwester zu Besuch gekommen und er saß so auf der Treppe. Ich kam rein und er saß in seinen Fußballklamotten. Und er hat gesagt, weißt du, Onkel Stefan, Fußball ist einfach mein Leben. Mit 7. Und meine Schwester hat zu der Zeit gesagt, er hat also seine Fußballklamotten nicht mehr runtergekriegt. Also auch in der Nacht. Gell? Er musste also mit seinem, weil Fußball ist einfach sein Leben. Ja? Natürlich, und das ist jetzt der Knackpunkt, natürlich war der Bursch schon in der Schule. Und die These jetzt, die ich ein bisschen stark mache, ist, irgendwas in meinem Leben ist gerade immer das Wichtigste. Also dem gebe ich den wichtigsten Wert. Und die anderen Dinge, die auch noch wichtig sind, die ordne ich darum und daneben und dazu irgendwie ein. Hauptsache, das, was gerade wichtig ist, hat am meisten Platz. Das heißt, wenn der Bub irgendwie in die Schule kommt oder gehen muss und die Mama oder Papa sagt, das ist auch wichtig, hat der Bub einen Konflikt, weil Fußball ist einfach sein Leben. Schwierig, ja? Also er muss jetzt fragen, was ist wichtiger? Irgendwann erkennt der Bub vielleicht, jetzt mache ich das fiktiv, dass er auch begabt ist mit, weiß ich was, Gitarre spielen. Und er lernt Musik machen und hat richtig Freude dran. Und je mehr Freude er dran hat, desto mehr sucht er vielleicht auch das mit anderen. Er geht in Schulchor oder ins Schulorchester oder er sucht sich Jungs, die mit ihm eine Band gründen. Und auf jeden Fall wird das alles ganz wichtig. Und jetzt muss er kapieren, irgendwie für sein Leben sortieren, wenn mir das jetzt so wichtig ist, welchen Stellenwert hat dann die Schule, welchen Stellenwert hat dann Fußball beispielsweise. Das ist nicht mehr so ganz sein Leben dann. Ja? Also irgendwie muss er das einordnen. Dann kommen meine Freunde dazu. Die sind jetzt auch wahnsinnig wichtig. Vielleicht in der Jugend habe ich ja Clique und mein Freundeskreis ist irgendwie gerade ganz dominant und ich lasse vielleicht Fußball eher bleiben oder bestenfalls sind es vielleicht auch meine Kumpels aus dem Fußballverein oder aus der Band und ich muss jedenfalls gucken, wie bringe ich die Dinge zusammen. Irgendwas dominiert meistens und die anderen Dinge sortiere ich drumherum. Nehmen wir mal an, der Bub kommt aus der Schule, muss einen Beruf lernen, jetzt muss er sich irgendwie entscheiden, welchen Stellenwert hat der Beruf? Welchen Stellenwert haben meine Freunde? Welchen Stellenwert haben meine Hobbys im Verhältnis zu dem, was ich jetzt beruflich mache? Ja, immer kommt irgendwas Wichtiges im Leben hinzu und wahrscheinlich spürt jeder Mensch irgendeiner Sache, einer Person, gebe ich gerade wirklich Priorität und die anderen Dinge sortiere ich dann irgendwie außenrum. Das heißt, wenn irgendwas Wichtiges in mein Leben kommt, haben die anderen, also muss ich immer wieder neu werten und neu organisieren und neu mein Leben verändern. Stellt euch vor, oh, der hat eine Liebesbeziehung jetzt. Wir kennen das manchmal, wenn bei Jugendlichen, Jungs oder Mädels, plötzlich jemand einen Freund, eine Freundin hat, dann hat man manchmal, macht man die Erfahrung, als Freund, jetzt taucht der überhaupt nicht mehr auf. Und Fußball interessiert ihn jetzt plötzlich auch nicht mehr so. Jetzt hängt er nur noch mit ihr rum. Und irgendwie merken dann die Freunde vielleicht, okay, wo ist er denn jetzt? Ja, okay, er ist jetzt mit ihr beieinander und jeder weiß, ne, Freundschaften, Paarbeziehungen einerseits, Freundeskreis andererseits, das harmoniert nicht immer automatisch und die Dinge, die man auch noch für wichtig findet, sind auch noch wichtig. Stellt euch vor, der Kerl gründet dann also eine Familie, jetzt nehmen wir mal an, das ist irgendwie das Wichtigste von allem für ihn und natürlich sortiert sich um die Familie nochmal alles neu. Alles Dinge, die wirklich Sinn machen im Leben und alles Dinge, die gut sind im Leben. Ja? Die Frage ist natürlich nur, wenn wir jetzt darüber sprechen, da ist jetzt jemand auch noch irgendwie gläubig und geht in den Gottesdienst oder vielleicht auch nicht oder mehr oder weniger intensiv. Und du fragst dich jetzt, okay, also Glaube, ich bin, weiß ich was, ich bin berufstätig, ich habe Hobbys, ich habe eine Familie und irgendwie bin ich auch noch gläubig. Also die Frage, ist der Glaube, ich habe jetzt einfach mal Glaube Kirche hingeschrieben, ist das eine Dekoration oder ein zusätzlicher Aspekt in meinem Leben? Und wenn ja, wo gehört der eigentlich hin? Ist der so wichtig oder ist er vielleicht so wichtig? Aber wenn wir dann, meine Lieben, das Evangelium lesen und dann lesen plötzlich zum Beispiel die dramatische Stelle, wo Jesus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Oder wo er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Herzen, all deinen Gedanken. Wo käme dann nicht einfach nur Glaube und Kirche hin, sondern wo käme er dann hin? Ich habe mir gedacht, das Bild müsste eigentlich so sein, dass er, Jesus, der Logos, hier sitzt und gewissermaßen alle anderen Beziehungen neu ordnet. Logos steht im Johannesevangelium und heißt Sinn. Also alle Dinge machen Sinn, aber Jesus sagt von sich und das Evangelium sagt, er ist der Sinn von allem. Christen haben die Erfahrung gemacht, dass von ihm her alles neu Sinn macht. Aber von ihm her werden sich auch die Dinge neu sortieren. Das heißt, wer anfängt zu sagen, du bist der Sinn meines Lebens, der eigentliche Sinn meines Lebens, dann werden manche Dinge dort sich neu sortieren. Dann werden manche Dinge vielleicht weniger wichtig und andere wichtig. Vielleicht lasse ich manches bleiben und vielleicht merke ich, um die Person oder um die muss ich mich mehr kümmern. Oder dem muss ich in meinem Leben mehr Raum geben, weil ich zu ihm gehöre. Ja? Das ist gewissermaßen eine Umschreibung dessen, was man christlich Bekehrung nennt. Dieses Bild, was ich vorher gehabt habe, oder dieses, das entspricht eigentlich nicht dem, was Jesus beansprucht zu sein. Wenn er der war, der für uns gestorben, gekreuzigt, auferstanden ist, passt es dann, wenn wir ihn nur halbherzig lieben? Nur mal so, ne? Wenn er ist, wer er ist und sogar der menschgewordene Gott ist, geht dann eigentlich halbherzig lieben? Oder geht dann zum Beispiel, Jesus, ja ein bisschen gut finde ich dich schon, aber ich finde auch Buddha auch noch ganz gut und Mohammed finde ich auch noch ganz gut? Ist irgendwie schwierig. Ne? Wenn wir glauben, er ist, wer er ist, dann haben wir eigentlich nur diese Alternative. Und wir glauben, dass ein solches Leben geisterfüllt wird. Wir glauben, dass im Leben von Menschen, für die er die Priorität ist, der Geist gewissermaßen dieses Leben, der Heilige Geist, sein Geist, dieses Leben durchwirkt. Wir glauben, wenn es so bleibt, dass dann irgendwie immer noch ich von meinem Ego aus mein Leben organisiere und dominiere und selber die Zuordnungen vornehme, was alles richtig wichtig ist. Aber dann bleibe ich meistens gewissermaßen bei mir. Paulus nennt das dieses Ding, wo ich gewissermaßen selber der Herr meines Lebens bin und nicht ihm diese Rolle überlässt, nennt es, dann sind wir vom Fleisch dominiert. Dort, wo der Herr die Mitte ist, ist unser Ego eine Art demütiges Ich-Bewusstsein. Überlegt mal, wenn ihr sehr egozentrische Menschen kennt, jedes Ich-Sagen eines sehr egozentrischen Menschen ist eine Selbstoffenbarung. Wie so ein Mensch Ich sagt und was er da hineinlegt, merkt man in der Regel, dass er gewissermaßen in der Regel in diesem Bild eher unterwegs ist. Und zwar womöglich sogar als ganz Frommer. Es ist möglich, richtig fromm zu sein und trotzdem ein ziemlicher Egozentriker zu sein. Und zwar auch in der Kirche. Ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht automatisch, nur weil man fromm tut, ist man schon ein liebender Mensch, der aus Christus lebt. Ganz wichtiger Punkt. Gell? Okay, Jesus als der Grund, auf dem wir stehen, einfach mal nur drei biblische Zitate, vor allem beim Paulus. Paulus hat gesagt, denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ich habe vorhin gesagt, wenn Beziehungen wegbrechen, fallen wir oft ins Loch, bricht uns der Boden unter den Füßen weg. Der Paulus stand so sehr auf dem Grund, der ihm gelegt war, dass er permanent ausgehalten hat, dass er im Gefängnis war, dass er ausgepeitscht worden ist, dass er gefoltert worden ist, dass ihn die bösen Brüder verlassen haben und verraten haben und dass er trotzdem immer weitergemacht hat. Warum? Ich habe keinen anderen Grund als Christus. Und so ist er der größte Missionar der Christenheit geworden. Ja? Ihr habt Christus Jesus als den Herrn angenommen, hat die Vicky vorhin in der Stille vorgetragen. Darum lebt auch in ihm, bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet. Das sind einfach ein paar Stellen, wo ich gewissermaßen das, was ich als Grundlage unseres Lebens, als Boden unter den Füßen versucht habe zu zeigen, dass es in der Schrift daheim ist. Der Hebräerbrief bringt eine Definition von Glaube. In der Einheitsübersetzung zumindest steht so, zumindest in der letzten, die wir gehabt haben, jetzt gibt es, glaube ich, ein bisschen verändert, feststehen in dem, was man erhofft. Fest gegründet sein, stehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Der Grund, auf dem wir stehen. Die Frage ist, ist es schon mein Grund, auf dem ich stehe? Oder können wir da noch hinwachsen? Klammer auf, jeder wächst dorthin und jeder ist darin mehr oder weniger reif und immer auch wieder neu herausgefordert und versucht. Zweiter Teil, ich möchte über Sehnsucht sprechen. Also warum jetzt über Sehnsucht? Naja, der eine Teil ist das, was gewissermaßen schon da ist. Der Grund ist schon gelegt, auf dem stehe ich. Aber Sehnsucht zielt auf etwas, was ich ersehne, dem ich entgegengehe, was irgendwie zukünftig ist. Ja, irgendwie vor mir ist. Ich erstrebe, ersehne etwas, jemanden, was auch immer. Sehnsucht. Der Mensch ist ein Wesen der Sehnsucht, sehr, sehr grundsätzlich. Und deine Sehnsucht ist mehr als nur irgendeine Eigenschaft in dir. Wir glauben, als Christen glauben wir das, dass der Mensch so gebaut ist, dass er ein Wesen der Sehnsucht ist. Das über jede Eigenschaft hinausgeht und auch über jedes Gefühl hinausgeht, obwohl wir spüren, dass Sehnsucht auch Gefühle zumindest auslöst, in mir weckt. Ich habe Sehnsucht nach etwas und es fühlt sich irgendwie an. Sehnsucht sagt viel darüber aus, wer du im Innersten bist. Und jetzt die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Wunsch und einer Sehnsucht? Der Wunsch ist meistens sehr viel konkreter. Ich wünsche mir ein neues Handy. Ich wünsche mir, dass die oder jene Person mit mir zusammenkommt. Ich wünsche mir eine gute Note in der Abschlussprüfung. Ich wünsche mir alles Mögliche. Sehnsucht, interessanterweise, je tiefer sie ist, wird unbestimmter. Sie hat kein so ganz klares Ziel mehr, keine so ganz klare Richtung mehr. Wonach sehnen wir uns? Auf dem inneren Grund all unserer Wünsche liegt Sehnsucht. Also Wünsche sind irgendwie konkreter und ihr dürft euch vorstellen, darunter liegt irgendwie ein Sehnen darüber hinaus und ein Sehnen nach mehr. Es gibt keine scharfe Grenze zwischen Wunsch und Sehnsucht, weil das gewissermaßen die Wünsche sich auch aus Sehnsucht speisen. Aber je tiefer unsere Sehnsucht wird, desto mehr scheint sie sich zu lösen von konkreten Objekten oder konkreten Wünschen auf eine bestimmte Sache hin. Sehnsucht erwacht manchmal ganz unerwartet. Ich habe jetzt einfach mal ein paar hingeschrieben. Gespräch, Begegnung und du hörst irgendein Wort oder du hörst eine Melodie oder du siehst irgendwas und auf einmal erwacht eine Sehnsucht in dir. Ich kann mich erinnern an eine Situation, das ist gar nicht so romantisch. Ich stand mal auf einer Autobahnbrücke und habe die Autos da fahren sehen und da hinten ist die Sonne untergegangen und ich habe so eine Sehnsucht bekommen und wusste nicht, wohin und damit. Ne? Also ganz interessante Momente. Manchmal riechst du irgendwas, schmeckst irgendwas und du bekommst Sehnsucht. Und vielleicht weißt du gar nicht so genau, wonach. Natur ist natürlich geeignet. Du bist auf dem Berg, am Meer, du siehst großartige Natur, Landschaft und dein Herz geht dir auf und du willst mehr davon. Im Gottesdienst, im Gebet natürlich auch, aber noch einmal, das kann viele Auslöser haben in dieser Welt. Wohin zieht mich Sehnsucht? Ich habe jetzt einfach mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die ihr alle wahrscheinlich nachvollziehen könnt. Eine große Sehnsucht haben wir nach Heimat und eigenartigerweise nach Ferne. Aber vielleicht ist es ein und dasselbe. Eine Heimat, die wir nicht hier haben. Lieben können und geliebt sein, authentische, wahrhaftige, echte Beziehungen, Freundschaften natürlich, Leben in Fülle. Ist es nicht interessant, dass wir in uns die Sehnsucht nach Wahrheit haben, weil wir ungefähr wissen, was wirklich Wahrheit oder Wahrhaftigkeit ist? Oder nach Frieden in uns haben und ungefähr wissen oder Ahnung davon haben, was wirklicher Friede ist? Oder nach Güte, nach Gerechtigkeit? Das sind alles Dinge, die wir in unserem Herzen haben und irgendwie kennen. Und wir spüren, dass wir im Leben immer nur Bruchstücke davon verwirklichen können. Es gibt nicht die letzte Wahrhaftigkeit. Wir sehnen uns nach Frieden und sehen und erleben eine Welt, die im Unfrieden ist. Auch in unserem eigenen Leben ist nicht der volle Friede da. Wir wissen, was Liebe ist eigentlich und tun uns so schwer, wirklich Liebe zu leben. Also das sind alles Dinge, wo es uns hinzieht. Ich habe auch noch Barmherzigkeit und Vergebung und Friede. Und all das, meine Lieben, würde ich zusammenfassen mit dem Wort Glück. Nicht irgendwie, ich habe im Lotto gewonnen und Glück gehabt, sondern eher im Sinn von Glückseligkeit. Seligkeit ist meistens das biblische Wort dafür. Selig, Preisungen hat Jesus für uns. Und der Thomas von Aquin, jetzt kann man sagen, ich sehne mich nach Glück. Ist es egoistisch? Der Thomas von Aquin hat gesagt, der Mensch ist so gebaut, dass er gar nicht anders kann, als sich nach Glück zu sehnen. Und zwar in so einem Sinn. Aber in dem Augenblick, in dem ich das Wort sage, merkt ihr schon, das Wort ist so vieldeutig, dass wir das sehr oberflächlich verstehen können und meinen, Glück ist am meisten dann erfüllt, wenn ich im Lotto gewonnen habe oder wenn ich die tolle Frau oder den tollen Mann habe, wenn ich einen Swimmingpool daheim habe und einen Jaguar dazu, dann ist Glück. Und wir merken irgendwie, naja. Ich habe gerade erst letzte Woche mit jemandem gesprochen, mit einer älteren Bekannten, mit der ich mich immer treffe und sie hat wirklich einen tollen Beruf, eine tolle Familie und sie sagt, ich habe solche Sehnsucht nach mehr. Und das ist, wie soll ich sagen, das ist eigentlich wahr, weil sie irgendwie auf den Grund ihrer Seele kommt. Gell? Jetzt habe ich Naja, das noch kurz. Sehnsucht ist verantwortlich für die größten Leistungen von Menschen. Menschen, die ihrer Sehnsucht Raum geben und richtig damit umgehen, das sind manchmal die kreativsten, die liebesfähigsten, die schöpferischsten Menschen, die wir kennen. Aber wahrscheinlich, wenn wir Sehnsucht missdeuten, ist sie auch verantwortlich für größte Katastrophen und Egozentrik und Kriege zum Beispiel. Denn es hängt damit zusammen, dass Sehnsucht eben auch Bedürftigkeit ist. Sehnsucht ist etwas, was uns auf einen Mangel hinweist. Ich sehne mich nach etwas, was ich irgendwie noch nicht habe. Und sucht deswegen nach Stillung. Es ist gut, dass wir Sehnsucht haben, aber verkehrt zu meinen, meine Sehnsucht muss sofort gestillt werden. Es ist in der Suche nach Wahrheit, Schönheit und Liebe oft so, ich bin sicher, der eine oder die andere kann das nachvollziehen, wenn du mal wirklich etwas von der Wahrheit erkannt hast oder von der Schönheit berührt bist in deinem Herzen oder wirklich Liebe erfahren hast, die einfach nur dich meint, oder du bist selber fähig, einfach jemanden um seinetwillen zu lieben, dann spürst du manchmal, das befriedigt, das macht zufrieden und gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach mehr. Das heißt, es ist auf der einen Seite eine Stillung, die aber so stillt, dass sie gleichzeitig darüber hinaus will. Ja? Die Berührung, das habe ich gerade gesagt, stillt einerseits und weckt andererseits Sehnsucht. Das zeigt uns letztlich, unsere Sehnsucht nach mehr, Wahrheit, Liebe, Schönheit, Gerechtigkeit, Freiheit, zielt auf das Unendliche und Christen sagen, auf den Unendlichen. Wir glauben, dass wir als Menschen ein Herz haben, das am Ende nicht von irgendetwas in dieser Welt letztlich gestillt wird. Nichts in dieser Welt stillt deine Sehnsucht komplett. Nichts. Warum? Weil du ein Herz hast, das gebaut ist, dass der Unendliche in ihm wohnt. Augustinus hat den schönen Satz gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Aber Gott hat uns diese Sehnsucht ins Herz gelegt, und das glauben auch wir Christen, weil er sich noch viel mehr nach uns sehnt. Nach unserem Ja, nach unserer Zuwendung. Ein Zitat von George Bernard Shaw, ein irischer Schriftsteller. Es gibt im Leben zwei Tragödien. Die eine ist, dass man sich einen Herzenswunsch nicht erfüllen kann. Die andere, dass man sich seinen Herzenswunsch erfüllt hat. Habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr euch mit großer Sehnsucht nach irgendwas ausstreckt und es geschieht jetzt und jetzt ist es da und du denkst dir, und jetzt? Was ist das jetzt? Ja. Als Kind, du willst unbedingt, keine Ahnung, das Meerschweinchen haben, gell, und sehnst dich danach und dann hast es und dann merkst irgendwie nach zwei Wochen, naja, so spannend ist ein Meerschweinchen auch nicht. Und dann muss die Mama den Käfig misten. Ja, ab dann. Aber, meine Lieben, das, was der George Bernard Shaw da sagt, diese Tragödie ist nur dann eine Tragödie, wenn wir gewissermaßen glaubenslos unsere Sehnsucht auf was Innerweltliches steuern. Wenn wir glauben, in dieser Welt wird unsere Sehnsucht erfüllt. Und du glaubst dann eben, die tolle Familie, der tolle Swimmingpool, die berufliche Karriere, der Doktortitel, das ist jetzt das Ding. Dann gilt es, was der Bernard Shaw gesagt hat. Wenn du deine Sehnsucht so gewissermaßen lenken kannst, dass es auf den Unendlichen geht, dann bist du, glaube ich, richtig unterwegs. Und umgekehrt, wenn du glaubst, deine Sehnsucht wird vom Innerweltlichen gestillt, läufst du Gefahr, dass du dich zum Sklaven vom Innerweltlichen machst. Am meisten deutlich wird es bei Süchtigen. Wir sind alle potenzielle Süchtige. Warum? Weil die Sucht etwas ist, was gegen unendlich geht. Es gehört zur Sucht, dass sie per Definition nicht gestillt werden kann. Das heißt, unsere Sehnsucht streckt sich auf das Innerweltliche aus und wird Sucht. Da wird es am deutlichsten, dass wir dann kaputt gehen. Okay, richtig geleitete Sehnsucht mündet in allem immer mehr in Lob, in Dank, in Gebet, beim Liebenden im Streben nach absichtsloser Liebe, beim Künstler in Streben nach mehr Schönheit und Vollkommenheit, bei einem arbeitenden Menschen der will vielleicht, dass doch auch durch seine Arbeit Gott verherrlicht wird, bei jedem gläubigen Menschen, der will, dass auch andere von dem berührt werden. Jetzt bringe ich noch ein paar Bibelstellen, weil ich vorhin gesagt habe, Jesus ist der Grund meiner Sehnsucht. Und ich möchte euch einfach nochmal zeigen, wie sehr in der Heiligen Schrift all diese Dinge, nach denen man sich sehnen kann, aufgezählt werden und wo die Menschen gespürt haben, bei ihm komme ich an, bei ihm komme ich nach Hause. Er ist das Ziel meiner Sehnsucht. Das haben die Apostel gespürt, das haben alle die gespürt, die mit ihm unterwegs waren und sich auf ihn eingelassen haben. Die sich nicht auf ihn eingelassen haben, für die ist er zur Bedrohung geworden und die wollten ihn wegschaffen. Heimat. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wir haben einen Platz, den Jesus für uns im Himmel vorbereitet hat. Unser Fernweh, unsere Sehnsucht nach Heimat streckt sich aus nach dieser Wohnung beim Vater. Liebe, wer mich, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Oder Paulus habe ich gesagt, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr oder Schwert, hat der Paulus alles erlebt. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalt in der Höhe oder Tiefe oder irgendeine Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich frage mich dann immer, wie der Kerle in seinem Herrn gestanden ist, dass er so weit rausgehen konnte und sich so aussetzen konnte. Freundschaft, Familie, ihr seid meine Freunde. Jesus sagte zu Maria Magdalena, geh zu meinen Brüdern, die Apostel und sie, die erste Apostelin, und sag ihnen, ich gehe rauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem. Wir sind, meine Lieben, Familie in ihm, neue Familie in ihm. Ihr alle seid Brüder und Schwestern. Wahrheit. Der Paulus sagt im Kolosserbrief, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Er selber sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Leben, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Freude, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist. Und damit eure Freude vollkommen wird. Barmherzigkeit und Vergebung. Jesus aber betete, das, meine Lieben, das ist ein Gebet, das er am Kreuz spricht. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Von dem, der gerade gefoltert wird, zu Tode gefoltert wird, der bittet für seine Folterer. Das heißt, meine Lieben, es gibt nichts, was wir tun könnten an Sünde, was so gravierend wäre, dass es uns nicht vergeben würde. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil euch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir sehnen uns nach Schönheit. Der Psalmist singt, du bist der Schönste von allen Menschen, für immer hat Gott dich gesegnet. Darum hat Gott dich für immer, dein Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Das haben die Christen immer auf Jesus bezogen. Und er selber bittet den Vater, dass alle, die er ihm gegeben hat, dort bei ihm sind, wo er es ist. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen worden ist. Wir sollen seine Herrlichkeit sehen. Friede, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten tragt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf und lernt von mir, ich bin gütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Mein Joch ist drückt nicht und meine Last ist leicht. Und der Paulus sagt uns, er ist unser Friede. Das Heil, das Heilige, in der Apostelgeschichte hören wir, dass in keinem anderen Namen das Heil zu finden ist als in seinem. Kein anderer Name, durch den wir gerettet werden. Und Paulus sagt, wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Gerechtigkeit, ihr habt den Gerechten verurteilt und umgebracht, er aber leistete euch keinen Widerstand. Meine Lieben, Jesus ist der Grund, auf dem wir stehen, der schon gelegt ist, und er ist das Ziel unserer Sehnsucht, der wir entgegengehen. Sagt unser Glaube, ja, sagt nicht die durchschnittliche Verkündigung unserer Kirche, da geht es meistens irgendwie um Nettsein zueinander. Aber wir haben einen Grund, der gelegt ist, und wir haben eine Sehnsucht, die in ihm Erfüllung findet und in ihm ankommt. Der Papst Benedikt hat am Anfang seiner Zeit, ich glaube sogar bei seiner ersten Predigt mal gesagt, wer sich auf Jesus einlässt, verliert nichts und er gewinnt alles.